die Unterscheidung 0 oder 1. Und was das alles bedeuten kann, sehen wir gleich. Eigentlich müsste unsere Computer Binärrechner heißen, aber sie heißen Digitalrechner für Digit. Und Digit ist ja eigentlich abgeleitet von Finger, kann man sagen. Kann man auch sagen, ich kann krümmen oder gerade machen. Und das ist ein Bit. Okay, das ist nicht so wichtig. Aber diese Einheiten sollten wir schon kennen. Und ein Bit sagt jetzt genau Ja oder Nein. Ein Bit sagt wahr oder falsch. Ein Bit sagt rechts oder links. Immer diese einfache Entscheidung, das eine oder das andere. Und nichts dazwischen. Okay, in der E-Technik benutzt man dann oft auch nicht 0 und 1, sondern 0 und L. 0 steht für 0, das ist jedes Mal dasselbe. 1 steht für L. Bit ist übrigens eine Wortkreuzung, die nicht forever in der Welt war, sondern erst in der Zeit, in der der Computer erfunden wurde, sich entwickelte von einem IBM-Techniker, nämlich John W. Turkey. Man weiß nicht so genau, 43 oder 46. 46 hat das auf jeden Fall veröffentlicht, 43 weiß man nicht so genau. Und zwar steht Bit für Binary Digit. Binary Digit. Binäre Ziffer. Okay. In der Fachliteratur tauchte es dann erstens oder wurde es populär durch Claude Shannon in einer Arbeit, A Mathematical Theory of Communication. Dazu könnte man viel erzählen, sparen wir uns jetzt. Aber wichtig, wenn ich so zwei Werte unterscheiden kann, dann kann ich diese einzelnen Möglichkeiten, diese einzelnen Bits auch zu Worten zusammenfassen. Sie sehen hier auf der linken Seite der Code 000, ja, das würde man einen Code nennen, und der kann zum Beispiel bedeuten die Zahl 0. Der kann aber auch bedeuten die Richtung Nord, hier da dargestellt. 101 kann die Zahl 5 darstellen, aber eben auch Südwest. Das heißt, mit diesen absolut primitiven 0 und 1 Unterscheidung kann ich durch Zusammenfassen in Worte sehr, sehr viel mehr ausdrücken als nur richtig oder falsch. Sondern ich kann, wie Sie sehen, hier die elementaren Windrichtungen angeben. Und zwar ganz einfach dadurch, dass ich eine solche Codetabelle habe. Ich kann übrigens auch größere Zahlenräume darstellen, denn das wäre eine dreiwertige Binärzahl. Darauf kommen wir in 14 Tagen im Detail zu sprechen. Und das Schöne ist, diese Entscheidung 0 oder 1, die lässt sich sehr, sehr einfach realisieren. Zum Beispiel auf einer CD, die früher mal üblich war, war entweder ein Loch gebrannt oder es war kein Loch gebrannt. 0 oder 1, Loch da oder Loch nicht da. Ganz einfach. Magnetisierungsrichtung rechts herum oder links herum auf einer Festplatte. Auch das ganz einfach. Vorhandensein einer Spannung und so weiter und so weiter. Und oder bei einem Transistor wird sich, ja, weiß ich nicht, wer sich damit quält, quält Uwe Bringschulte zum Beispiel, geringer Widerstand oder hoher Widerstand. Alles das sind binäre Zustände, die sich ganz einfach realisieren lassen, und das ist wichtig. Und das macht auch die Zuverlässigkeit dieses Systems aus. Zum Beispiel hier kann man ganz einfach sagen, also ein Verstärker kann alles Mögliche zeigen, alle Zwischenwerte, so ein typischer High-End-Verstärker. Aber das würden wir nicht zulassen. Wir würden sagen, ein Nullsignal soll im Bereich von 0 bis 0,8 Volt zum Beispiel liegen. Und ein 1-Signal soll über 2,4 Volt liegen, 2,4 bis 5 Volt. Damit habe ich da einen Bereich der Unsicherheit, wo ich sofort weiß, okay, das darf nicht sein. Das ist ein Fehlerzustand. Und das macht diese Technologie, diese binäre Technologie, so vertrauenswürdig. Okay. Ja, jetzt dieser Begriff Bit. Wir hatten ja gesagt, was ist es? Es ist die Feststellung, rechts oder links, hoch oder tief, wahr oder falsch. Okay, also untersuchen wir mal den Begriff. Das Wort Bit ist so schön kurz, das wollte jeder benutzen. Und wir benutzen es für alles Mögliche inzwischen. Also, zum Beispiel, wir sagen in einer Binärzahl, Krömker, das lernst du nie. Also, ich glaube, und jetzt habe ich keine Kreide, ne? Ganz, ganz, ganz ruhig. Natürlich habe ich keine Kreide. Na doch. Aber nur rote? Es geht auch. Also, oh. Okay. Keine Kreide, macht nichts. Habe ich schon geguckt. Okay, ich hätte es Ihnen jetzt gerne angeschrieben, aber man muss für alles sorgen. Für einen intakten Projektor, Kreide, okay, gut. Nochmal, also man kann das natürlich auch sowas, man kann sagen, das ist das 0. Bit, das ist das 1. Bit, das ist das 2. Bit. Ja, sowas ist ganz typisch in einem Vektor, in einer Reihung aus Binärziffern. Das nennen wir ein Bit. In einer Folge von Binärwerten nennen wir das Bit. Dann schreiben wir es meistens groß. Als Stelle in einem Stellenwertsystem. Also 1095. Das dekadische System ist typischerweise ein Stellenwertsystem. Die letzte Ziffer ist einer, die vorletzte Ziffer sind Zehner, die davor ist Hunderter. Das nennen wir Stellenwertsystem. Werden wir uns genau anschauen, wissen Sie aber längst, da kann man auch sagen, das erste Bit kodiert die und die Stelle. Aber eben auch eine Speicherzelle in einem Computer, natürlich den Zustand Strom oder kein Strom, Spannung oder keine Spannung, kann ich leicht als Zustand interpretieren und auch das nenne ich ein Bit. Aber dann eben auch darüber hinausgeht eine Einheit für eine Datenmenge. Für eine Datenmenge. Okay? Das heißt, Ihr Rechner hat zum Beispiel eine Festplatte von 8 Terabyte oder so etwas. Ist eine große. Aber eben auch für den Informationsgehalt. Und diese Einheit als Menge, wie viele Daten können irgendwo gespeichert werden, wie viel Information, ohne jetzt genau zu wissen, was es ist, kann übertragen werden, nennt man Bit, dann aber meist kleingeschrieben. Weil diese Unterscheidung aber nicht alle Autoren wissen, weil sie ein bisschen dümmer sind als Sie jetzt, darum ist das nicht einheitlich. Also sehr, sehr vorsichtig. Wenn Sie Bit groß sehen, nicht sagen, der meint nicht, dass die Menge der Daten. Kann durchaus sein, dass er es meint. Ja? Okay. Unten nochmal als Einheit der Wahrheitswerte True oder False. Können Sie sich gleich merken, wie man das schreibt. Nämlich True mit großem T und False mit kleinem F. Aber eben ausgeschrieben. Sie haben recht. Sag dich doch, dass Sie die Klugen sind. So, jetzt ist es so, dass ich ja oft und gerade in heutigen Computern sehr, sehr viele Bits zusammenfassen will. Also zum Beispiel Speicherkapazität eines Laufwerkes. Also es ist ja ziemlich groß. Und dann mache ich das mit Vorsilben. Nämlich genau wie bei Gramm und wie bei Kilometer oder Meter oder sonst wo, nämlich mit Kilo für 1000, tausendfache. Mega, 1000 mal 1000, millionenfache. Giga, was ist das? Milliardenfache, haben Sie alle gewusst, nur gerade nicht parat gehabt. Terra, Nochmal, mal 10 hoch 12, Peta 10 hoch 15, Exa 10 hoch 18, Zeta 10 hoch 21 und Jota. Warum muss ich das sagen? Ja, weil hier sind wir locker, in vielen Bereichen schon da. Fragen Sie Udo Kepschul, Leiter des Hochschulrechenzentrums. Also die haben schon so in der Größenordnung Exabyte oder Exabit auf jeden Fall gespeichert. Ja? Also Sie haben genug Platz. Die paar Programme, die Sie dazu schreiben, stören gar nicht. Machen Sie es. Okay. Also, die Mehrfachen. Übrigens, ein Bit unterteilen, ein halbes Bit, gibt's nicht. Ist auch schön, wenn es nach unten nicht geht, also brauchen wir diese Einheiten nicht. Jetzt ist es aber so, dass Kilo ja aussagt mal 10 hoch 3, mal 1000. Ja? Es ist aber doch so, dass 2 hoch 10, also wenn wir jetzt alles binär rechnen, 2 hoch 10 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2, müssen Sie jetzt nicht ausrechnen, zufällig gleich 1024 ist. Okay? Haben sich ein paar, manchmal sage ich so Worte, Klugscheißer gedacht. Na, das können wir ja prima machen. Dann müssen wir es nur nicht Kilo nennen, sondern Kibibit. Das ist jetzt, ein Kibibit sind 2 hoch 10, also 1024 Bit. Okay? Und das geht dann so weiter mit Mebibit, Gibibit, ich finde das immer lustig. Das Exbibit ist auch toll, oder? Naja, egal. 2 hoch 60, das ist richtig und man hat es sogar genormt. In einer IEC 60027-2, nur kein Mensch benutzt das. Das heißt, nur ein paar Marketing-Experten, die verwechseln das gerne, weil sie kaufen sich eine Platte, so eine Speicherplatte, für, sagen wir mal, 200 Gigabyte. Und dann schieben sie die in ihren Rechner und bauen die ein und dann sagt ihnen die blöde Software, oh, sie haben 186. Und zwischen dem Laden und ihrem Nachhausekommen, Ankommen und Einbauen haben sie offensichtlich was falsch gemacht beim Einbauen. Also haben sie 14 oder was Gigabyte oder Gigabit verloren. Natürlich nicht. Der eine hat so gerechnet, der andere hat so gerechnet. Und das macht man immer zu seinem Vorteil. So erklärt sich das. Man muss nur wissen, die meisten Leute benutzen Kilo als Vorsilbe, die ganz normalen Vorsilben, die eigentlich für 1000 reserviert sind, meinen aber in der Digitaltechnik ganz, ganz oft 1024. Bis auf ein paar Marketing-Experten. Okay. Diese Präfixe gibt es, steht hier nochmal genau das, was ich Ihnen dazu sagen wollte. Noch eine Einheit. Das Byte. Das Byte ist ganz einfach, sind 8 Bit heute. Wirklich, können Sie sich merken, ne? So ein Schreiner. Schreiner 8. 8 Bit. Die korrekte Bezeichnung wäre Oktett, also in der ISO-Terminologie, also 8 Bits zusammengefasst, nennt man ein Byte. Okay. Und das ist, wir kommen gleich darauf zu sprechen, eine typischerweise adressierbare Speichereinheit, ist aber auch ein Datentyp. All das lernen Sie genau kennen. Das heißt, in diesem Datentyp kann man 256 verschiedene Zustände speichern, nämlich 2 hoch 8 und ist eine Maßeinheit. Okay, dann gibt es noch sowas wie Nibbles. Ist nichts solches, nicht? Also sind 4 Bit und wir haben die gleichen Präfix wie beim Bit, also auch Megabit und Megabyte. Interessant ist, dass man die Übertragungsraten im Internet in Megabit angibt. Ja? Also hat eine Übertragungsrate von 10 Megabit oder 34 Megabit oder was weiß ich, die Speicherkapazität aber fast immer in Byte. Und zwar Byte deshalb, weil das eine adressierbare Einheit ist. Woher kommt das? Das Wort? Okay, keine langen Späßchen. Weitere Erklärungen, Byte oder so, alles Quatsch. Es ist entstanden in der Urzeit der Computertechnik, nämlich von Werner Buchholz 1956, übrigens damals schon, trotz des deutschen Namens, Amerikaner. Und der hat in seinem Originalartikel eine Einheit von 6 Bit Byte genommen. Okay, dann ist der Bau des Computers aber anders ausgefallen. Waren dann 8 Bit, haben die E-Techniker ihm dann da reingebaut und dann hat er gesagt, na okay, dann definiere ich das um. Okay, und jetzt sind es 8 Byte seit der Zeit. Alles das sind Akronyme, Binary Term oder so etwas. Byte sind 8 Bit, Thema durch, erfunden, wenn Sie sich das noch merken wollen, von Werner Buchholz. So, jetzt wieder zurück zum Computer. Jetzt haben wir dieses Zwischenspiel haben wir gemacht. Sie merken schon, dass ich ein bisschen auf die Zeit drücke. Normalerweise würde ich ein bisschen langsamer reden, damit es auch jeder mitbekommt. Aber nicht durchzukommen, wäre auch nicht schön. Also, die von Neumann-Architektur wurde aufgeschrieben oder benannt nach John von Neumann. Er war, ich glaube, von Hause aus Ungar, bin aber ein bisschen unsicher, ist dann über Deutschland, Berlin in die USA gekommen und war im Zweiten Weltkrieg komplett in den USA und da hat er auch seinen Namen John gekriegt. Wahrscheinlich hieß er Johannes oder irgendwie, wie man Johannes dann auf Ungarisch sagt, aber so. Er hat das, nach diesem Mann wurde es benannt. Wir werden gleich kurz sehen, welche Berechtigung das hat. Okay, und man nennt es heute immer noch von Neumann-Architektur. Und diese von Neumann-Architektur besteht aus diesen 4 oder 5, je nachdem, wie man sie Einheiten. Das ist schon wichtig, auch für Ihre Übungsaufgabe, die Sie erledigen sollen. Nämlich aus dem Rechenwerk, aus dem Speicherwerk, aus dem Steuerwerk und Ein- und Ausgabewerk oder dem Verbindungssystem. Darüber kann man streiten, ob das dazugehört oder nicht. Okay, Verbindungssystem zwischen diesen Einheiten. Aber diese Einheiten sind charakteristisch. Okay. Übrigens, das Rechenwerk und das Steuerwerk, die beiden zusammen, nennt man auch CPU, Central Processing Unit, also die Zentraleinheit auf Deutsch. Okay, tatsächlich, woher kam der Begriff? Naja, der John von Neumann war 1945, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, so April, ist er in die Arbeitsgruppe von Mauchly geraten. Über die Namen sprechen wir gleich nochmal. Also er ist in eine Arbeitsgruppe gekommen, die gerade dabei war, einen neuen, neuartigen Computer zu entwickeln. Und diese Experten, die bei der alten Entwicklung schon dabei waren, haben jetzt darüber diskutiert, was den neuen Computer, nämlich die EDVAC, so nannte man die, den auszeichnen soll. Und dabei haben sie sich in die Haare bekommen. Das heißt, sie haben gestritten. Und der John von Neumann war zwar ein ausgezeichneter Mathematiker und so, aber über diese ganze Technikgeschichte hatte er nicht viel Ahnung davon. Ja? Und er hat einfach zugehört. Und dann hat, ich glaube, der Mauchly hat gesagt, pass auf Leute, das Rumstreiten in der Form hat keinen Sinn. Machen wir mal alle 14 Tage Urlaub und dann treffen wir uns in 14 Tagen wieder. Jetzt, der John von Neumann war gerade erst angekommen. Also wenn Sie so wollen, hatte noch keinen Urlaub, hat keinen Anspruch darauf. Außerdem war er vom US Militärabgeordneter. Das heißt, er musste da erscheinen und hat gesagt, okay, dann schreibe ich mal das auf, was die anderen da so erzählt haben. Und hat da ein Papier rausgemacht, hat es aufgeschrieben. Dann sind die anderen zurückgekommen, konnten sich immer noch nicht einigen. Okay, und das Papier lag da rum. Aber irgendjemand hat das Papier dann gefunden und hat es dann abtippen lassen, weil es war nur handschriftlich, und hat es dann an sehr ausgewählte Leute in der Welt verteilt. Und das, was da beschrieben war, war genau die sogenannte von Neumann-Architektur. Also wenn man Glück hat, ja, und richtig zuhört bei Leuten, die was verstehen, die sich dann aber weiter streiten, kann man weltberühmt werden, wie der Herr von Neumann. Denn heute basiert auf dieser Architektur quasi jeder Computer. Genau diese Architektur, die da beschrieben ist. Und er hat zwar keine Skizze gemacht, aber ich habe mal aus seinem Originalpaper, was er da geschrieben hatte, das rekonstruiert. Und dann sieht man genau diese Einheiten MCC, Sequencing Unit, Calculating Unit und so weiter, IO und M, M der Speicher für Memory. Aber das müssen Sie sich nicht merken, merken Sie sich das. Das ist jetzt wichtig. Ja, das ist die von Neumann-Architektur. So, und da finden wir wieder genau diese Einheiten, die ich Ihnen gesagt habe. Nämlich ein Eingabewerk, von da aus kann man Daten in den Speicher transferieren. Ich finde da einen Ausgabewert, da kann ich die Daten wieder ausgeben, drucken, was weiß ich alles. Ich finde dann als weitere Einheit ein Rechenwerk, da werden die Operationen ausgeführt, die dieser Computer ausführen kann. Und ich finde ein Steuerwerk, quasi Master Control Unit, die alles kontrolliert. Also die dem Eingabewerk sagt, okay, jetzt hol mal das nächste Datum ab und speichere es an der und der Zelle und so weiter und so weiter. Das ist das Typische. Das heißt, das Steuerwerk generiert Steuersignale an die anderen Werke und die anderen Werke führen es aus. Okay? Die Datenfluss ist so vom Eingabewerk zum Speicher. Es kann dann in das Rechenwerk gehen, es kann aber auch wieder zurückgehen und es kann von da aus ins Ausgabewerk gehen. Also eigentlich ganz primitiv. Nur das wirklich müssen Sie sich merken. Und das Charakteristische ist jetzt, dass in einem Speicher sowohl die Programme, programmgesteuert, erinnern Sie sich daran, die Programme stehen, als auch die Daten. Das ist nicht getrennt. Das war vorher in vielen Architekturen getrennt. Das heißt, es waren zwei vollkommen unterschiedliche Sachen und das ist eine der Innovationen dieser Architektur. Man braucht einen Speicher und dieser Speicher kann beides machen. Der kann Daten speichern, aber eben auch Programme speichern. Und das ist hier nochmal ausgeführt. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, wie denn der Speicher, was da eigentlich drunter zu verstehen ist. So. Okay, hier nochmal die Erläuterungen. CPU und die Verbindung zum EFA-Prinzip erkennt man hier gut. Eingabe, Verarbeitung, dann mit Hilfe des Rechenwerkes, dadurch, dass das hier hin und her geht, und dann Ausgabe. Das ist so ein typisches Paradigma der Computerei. Okay, so. Und jetzt, ja?
Ich wollte mal informieren, dass diese Bilder, die wir zeigen, nicht auf der Romulo-Webseite gefangen werden, kann das zum Beispiel hier und in der
Fall. Okay. Okay, das schaue ich nach und korrigiere das, keine Frage. Das ist ja irgendwie blöd, oder? Ah, der hat das irgendwas mit der Transparenz nicht geschafft. Ne? Okay. Mm-mm-mm-mm-mm. Man lernt nie aus. Frau übrigens auch nicht. Man lernt nie aus, weil ich einen anderen Exportmodus benutzt habe. Ich habe mir überlegt, okay, es wäre doch fair, auf jeden Fall für die beeinträchtigten Kommilitoninnen, also zum Beispiel Sehbeeinträchtigten, wenn ich es so exportieren würde, dass ein Reader es eben vorlesen könnte. Dazu braucht das PDF aber eine bestimmte Struktur, damit das gut geht. Okay, habe ich also den Modus gemacht und nicht gemerkt, dass der mit der Transparenz nicht gut klarkommt. Vielleicht muss ich die Transparenz nur in den Hintergrund legen, das kann sein, also es ist Kleinigkeit und dann funktioniert es. Ich werde es ausprobieren. Vielen, vielen Dank, weil ich wäre nie darauf gekommen, dass so etwas dann nicht funktioniert hat, sondern nur aufgrund Ihres Hinweises. Also vielen, vielen Dank. Gut, zurück zu dem Dings. Die Speicher können sehr verschieden sein. Ein wichtiger Begriff ist der Begriff Hauptspeicher oder Arbeitsspeicher. Es kann aber auch sein RAM oder ROM. RAM steht für Random Access Memory, also beliebiger Zugriff darauf. ROM steht für Read-Only Memory. Es können SD-Karten sein, es kann alles Mögliche sein, auf dem Sie digitale Daten speichern können. Alles das kann ein Speicher sein. Die Eingabe kann eine Tastatur sein, Maus, Touchpad, Joystick, Scanner, alles, was Sie kennen, würden wir als Eingabegerät entsprechend auch Ausgabe. Um Verarbeitungseinheiten, das findet im Prozessor statt oder in der CPU. Okay. Soweit. Jetzt der Speicher. Wie ist der genau strukturiert? All diese hier, insbesondere der Hauptspeicher oder Arbeitsspeicher. Das ist eben das zentrale Element. Und das hat zwei Ein-Ausgänge. Nämlich, zunächst erstmal stellen wir uns vor, ein Gerät, das in Zellen eingeteilt ist. Und zwar irgendwie ein Vielfaches von 8 Bit breit ist, also ein Vielfaches von Byte speichern kann. Heute typisch für Mikroprozessoren sind 64 Byte, also 8 Byte heißt 64 Bit. Okay, das nennen wir dann ein Wort und ist die Verarbeitungsbreite des Computers. Ein Maschinenwort. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Einige Millionen oder sogar Milliarden. Und jetzt gibt es folgende Vorgänge. Ich muss ja eine dieser Zellen auswählen können. Und das mache ich über die Adresse. Das heißt, ich lege an einen Speicher eine Adresse an. Das heißt, genauso genommen, wenn Sie jetzt zurückblicken auf das Bild, legt das Steuerwerk an den Speicher eine Adresse an, okay, und wählt damit eine Zelle aus. Und dann hat es zwei Möglichkeiten, schreiben und lesen. Das heißt, entweder fließen die Daten in den Speicher hinein oder sie werden aus dem Speicher ausgelesen. Okay. Und das ist schon alles. So elementar ist ein Speicher, nur eben ganz, ganz viele Zellen zusammengefasst zu einem großen Hauptspeicher des Computers. Ja, und jetzt haben wir es so, dass wir ein Dilemma haben. Natürlich würden wir gerne alle unsere Daten so einfach zugreifbar hinterlegen, sodass direkt das Steuerwerk dazugreifen soll. Und zwar sollte es möglichst schnell sein, so schnell wie möglich, Adresse ran, einen Träger geben und in 2 Nanosekunden oder so etwas wäre das Ergebnis da. Wäre toll. Die Daten sollten persistent gespeichert sein. Das heißt, auch wenn ich den Strom wegnehme, ja, bleiben die Daten trotzdem erhalten. So wie bei Ihrem Stick. Okay. sollte kapazitätsmäßig möglichst groß sein. Also wirklich riesengroß nach Möglichkeit. Terabyte oder Bit. Oder sogar mehr, Petabyte oder Bit. Sollte physikalisch möglichst klein sein. Okay. Und sollte möglichst wenig kosten. Okay. Und das ist alles mit einer Technologie nicht machbar. Ja? Das ist einfach so, es geht nicht alles auf einmal. Und der Ausweg dafür ist die sogenannte Speicherhierarchie. Das heißt, der Prozessor selbst greift noch auf dem Chip, auf dem Prozessorchip, in ganz schnelle Zwischenspeicher zu. Und diese Zwischenspeicher nennt man Cache für Zwischenspeicher. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Der Cache ist immer ein Teil, ein Abbild des Hauptspeichers. Das ist wichtig. Es ist ein Abbild des Hauptspeichers, weil der Prozessor arbeitet normalerweise mit Adressen des Hauptspeichers. Okay? Das heißt, können Sie sich vorstellen, da ist so ein Stückchen rausgeschnitten, das wird im Cache gespeichert. Dann gibt es noch Sekundärspeicher, also Speicher zweiter Ordnung, wenn Sie so wollen. Das sind die Plattenlaufwerke, CD-ROM und all das, was es da so gibt. Also Memory Sticks. Und dann gibt es eben auch noch Tertiärspeicher, das ist die dritte Speicherebene. Und die dritte Speicherebene ist dann für Archivspeicherung und so weiter, um etwas jahrelang, jahrzehntelang aufzubewahren. So, das ist hier nochmal beschrieben. Der Hauptspeicher jetzt als zentrales Element, der ist typischerweise flüchtig. Das heißt, wenn Sie die Batterie ausbauen oder Strom ziehen beim Desktop-Computer, ist alles das, was Sie da gearbeitet hatten, weg. Verdampft, flüchtig. Okay. Das ist wichtig. Das wollen Sie natürlich nicht, weil Sie will Ihre Arbeitsergebnisse aufbewahren. Sie, glaube ich, auch. Also ist das nicht der ideale Speichermedium dafür, aber er ist relativ schnell. Nur nicht wahnsinnig schnell. Was habe ich hier noch hingemacht? Ach so, so sieht das typischerweise aus. Sind so Speicherbänke, so Speicherchips oder da dann noch drauf gemacht eine Kühlplakette, weil da die Inhalte zu ändern, erzeugt jedes Mal Energie. Jetzt, was ist das mit dem Cache? Caches sind schnelle Pufferspeicher, sind ein Teil des Hauptspeichers, wird in die schnellen Pufferspeicher abgebildet. So macht man das heute und noch viel schlimmer, in modernen Prozessoren gibt es mehrere Typen von Caches. Da gibt es die L1-Caches, die sind sauschnell. Die L2-Caches so mittelmäßig schnell und die L3-Caches noch mal ein bisschen langsamer. Aber alle sind langsamer als der Hauptspeicher. Okay? Das ist wichtig. Natürlich hat man da eine gewisse Probleme, wenn ich jetzt Teile des Hauptspeichers in den Caches bereitstellen will. Ja, ich brauche Ersetzungsstrategien. Also wann, unter welchen Umständen schreibe ich das wieder zurück in den Hauptspeicher. Denn Referenz ist immer der Hauptspeicher. Darum heißt er auch Hauptspeicher. Da gibt es jetzt Ersetzungsstrategien und so weiter. Der Programmierer, übrigens Sie in Zukunft, werden kaum was damit zu tun haben, es sei denn mit Caches, es sei denn, Sie beschäftigen sich mit Hardware. Ja? Die Softwareleute, also die Mehrheit, hat da nichts mit zu tun. Es ist für Sie vollkommen transparent, das macht der Prozessor in eigener Regie. Okay, daher folgen dann auch einige Sachen. Dagegen der Sekundärspeicher ist jetzt wieder nochmal in andere Richtung dem Hauptspeicher verwandt, könnte man sagen. Der Sekundärspeicher ist aber der erste persistente Speicher. Das heißt, obwohl Sie den Strom wegnehmen, Batterie weg oder Stecker ziehen, da bleiben die Daten erhalten. Das ist Ihre Platte, das ist Ihr Speicherchip, USB-Stick und viele andere Sachen. Auch mechanische Speicher, Lochstreifen oder so etwas. Ist persistent, geht nicht weg. Die Sekundärspeicher werden in der Regel anders formatiert als der Hauptspeicher, wenn Sie so wollen. Der Hauptspeicher ist in Worten formatiert. Der Sekundärspeicher in der Regel in größeren Einheiten, zum Beispiel 1024 Byte. Und entweder tauscht man alle aus oder gar keins. Klar ist, dass der Zugriff auf den Sekundärspeicher länger dauert als der Zugriff auf den Hauptspeicher und der wieder länger dauert als der Zugriff auf den Cache. Und dann last not least, Archivspeicher sagt schon ganz deutlich, was es ist, ist für Langzeitspeicherung. Okay. So. Das gehört noch zur von Neumann-Architektur, nicht nur diese fünf Einheiten, fünf, kann man sich doch gut merken, fünf, 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 sondern auch der Befehlsausführungszyklus. Und der beginnt immer damit, dass aus dem Programm, dass es da einen Befehlszähler gibt, der auf den aktuell ausführenden Befehl zeigt. Ich komme gleich auf Sie. Der darauf zeigt. Und es beginnt damit, fetch diesen Befehl, hole diesen Befehl, okay, in das Steuerwerk, aus dem Speicher in das Steuerwerk. So, und dann kommt der nächste Begriff, decode. Das heißt, dekodiere diesen Befehl. Der Befehl ist ja auch nur ein Vektor von Bits, also ein Wort. Jetzt muss man das interpretieren. Was wollte der Programmierer uns damit sagen? Okay, der Programmierer wollte Ihnen damit sagen, meinetwegen addiere. Dann addiere zwei Speicherzellen, die Inhalte zweier Speicherzellen, genau genommen. Addiere die Inhalte zweier Speicherzellen. Dann muss ich mir diese Operanden herholen. Okay, wieder Steuerwerk sendet zum Speicher, schicke mir den Operanden. Meinetwegen auch schicke mir einen zweiten Operanden. Kommt drauf an. Dann wird der Befehl ausgeführt. Befehl ausführen. Und dann der nächste Schritt ist, wir führen einen Befehl nach dem anderen aus, also update den Befehlsspeicher. Ja? Update den Befehlszähler. Dieser Zeiger, den ich anfangs erwähnt hatte. Und dieser Ausführungszyklus passiert immer, immer wieder. Details kommen später, nicht in dieser Veranstaltung. Da war jetzt eine Frage. Bitte? Ja, ja. Okay, ihm ist zu laut. Ja? Rückschreiben in den Speicher. Moment, ich stelle es erst ein bisschen leiser. Geht es noch? Für Sie müsste es jetzt ein bisschen angenehmer sein, oder? So gut? Okay. Operanden holen oder Operanden zurückschreiben, ja, ist aus dieser Sicht der gleiche Befehl. Ja? Okay. Gut. Das kann man sich jetzt im Detail anschauen, man kann sich die Maschinenworte dazu anschauen. Das heißt, zum Beispiel sieht es so aus, dass Sie eine solche Sache interpretieren muss. Übrigens, das ist auch noch ganz wichtig. Ich husche jetzt da ein bisschen rüber, weil ich am Ende noch ganz wichtige Sachen habe. Und da springe ich jetzt gleich auch hin und den Rest mache ich dann nächstes Mal. Nämlich, jeder Computer hat auch noch, der Prozessor selbst hat superschnelle, noch mal schneller als die Caches, Speicher, die auch flüchtig sind, und zwar Register nennt man das. Das sind einfach bestimmte Konstrukte, die kleine Speichermengen. Jetzt kann ich da nicht so lange rummachen. Das ist Geschichte, das sollten Sie sich einmal anschauen, aber nur oberflächlich. Das Entscheidende daran ist, wer war der Erfinder des Computers? Und da gibt es ein paar Deutsche, also die Amis, für die Amis ist klar, für die Amis war es John Moakley oder Prosper Eckert. Das waren Koryphäen im Zweiten Weltkrieg und in der kurzen Zeit danach. Das heißt, das sind die Erfinder des Computers. Dann gibt es ein paar Deutsche, die meinen, sagen zu müssen, Konrad Zuse war der Erfinder des Computers. Oder 100 Jahre davor, Charles Babbage, Engländer. Nachteil der Architektur von Charles Babbage war, dass er zum Antrieb seines Computers aber eine Dampfmaschine brauchte. Ja, und er hat es zwar theoretisch geregelt gekriegt, aber nie wirklich lauffähig geschafft. John Moakley, Prosper Eckert hatte noch nicht das von Neumann-Prinzip, nämlich diese Abarbeitungsfolge und das gemeinsame Speichern von Daten und Programm in einem Speicher, hatten es noch nicht. Also sehr zweifelhaft. Und Konrad Zuse, sein Sohn war, wer weiß, wieder hinterher, ihn als Erfinder des Computers, also missachteten Erfinder des Computers darzustellen. Aber leider hatte er eine Schlüsseleigenschaft nicht realisiert. Und das war der wertabhängige Verzweigung, die wir am Freitag schon besprechen werden in unserem Programmierkurs. Also abhängig von den Werten, die ich errechne, entweder den Weg im Programm nehmen oder den. So, jetzt bin ich ganz nach hinten. Das möchte ich durchatmen. So, Computer ist fertig, aber ich erzähle Ihnen noch was dazu. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten diese Katastrophe nicht gehabt, wären wir jetzt fertig. Dann würde ich Sie jetzt noch um eins bitten. Nämlich, es gibt, also so in meinem Nebenamt leite ich ja auch Studium Digitale. Das sind die Damen und Herren, er zum Beispiel, die all die tollen Sachen für Sie zur Verfügung stellen, im Kontext elektronischen Lernen. Wir machen aber auch Forschungsprojekte und dieses eine Forschungsprojekt heißt CATS. CATS steht für computerbasiertes adaptives Testen im Studium. Und der große Vorteil, testen oder auch prüfen, ist, dass wenn das alles so funktioniert, wie wir es uns denken, und wenn wir den Juristen zeigen können, dass wir dieselben Ergebnisse bekommen, dann wäre vieles möglich. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum eine Klausur 3 Stunden dauert? Ich werde Sie mit einer 3-stündigen Klausur belästigen müssen. Würde ich denselben Teil mündlich prüfen, würde ich das in einer halben Stunde machen, laut Prüfungsordnung. Warum? Der Grund ist der, also und zwar rechtlich abgesichert. Es ist ja nicht so, dass unsere Prüfungsordnung da irgendwas fantasiert. Der Grund ist der, dass sobald ich als Mensch mündlich prüfe, ich adaptiv prüfe. Das heißt, beantworten Sie die erste Frage jetzt sehr schematisch gesprochen. Gut und richtig, kriegen Sie eine schwerere Frage. Antworten Sie die wieder gut und richtig, kriegen Sie eine noch schwerere Frage. Die gut und richtig, kriegen Sie eine noch schwerere Frage. Oder Sie gehen eben mal hoch und runter und damit kann ich in viel kürzerer Zeit trotzdem dasselbe feststellen wie in einer 3-stündigen Klausur. Weil da muss ich für alle Leistungsniveaus diese Unterscheidung ja ermöglichen. Ja, also ich muss viele einfache Aufgaben reinbringen, damit die Schwächeren überhaupt was leisten können. Ja, ich unterscheiden kann zwischen den Schwachen und den ganz Schwachen. Also den Schwachen, gerade noch vier, ganz Schwachen nicht bestanden. Ich muss unterscheiden. Oder zwischen den Guten und den sehr Guten. Das heißt, überall müssen mir diese Aufgaben eine Diskriminierung, eine Unterscheidung erlauben. So, und das ist wichtig. Könnte ich das adaptiv machen, genauso wie bei der mündlichen Prüfung, dann könnte ich sie schriftlich auch in einer halben Stunde prüfen. Wir müssten nicht mehr Riesentheater machen, mit alle Räume hier im Gebäude reservieren, damit Sie Ihre Klausur schreiben können. Ein Termin, Sie kommen zu spät, es könnte alles flexibel sein. Das wäre aber nur bei adaptiven Prüfen möglich. Hier schematisch nochmal dargestellt, Sie kriegen eine mittlere, schwere Frage am Anfang, dann geht es so durch. Wenn Sie fast immer richtig antworten, kriegen Sie am Ende vergleichsweise schwere Antworten. Ja? Und dann weiß man, hey, Sie sind ganz schön gut. Wird sehr oft nein oder falsch geantwortet, naja, dann haben Sie halt ein niedriges Testergebnis. So ist das nun mal. Und zwar das alles in relativ kurzer Zeit. All diese Sachen müssen natürlich abgesichert sein und wir haben im Moment 150 Fragen, aus denen ein Algorithmus auswählen kann. Und das sollten Sie im Laufe des Semesters auch dreimal machen. Das ist quasi Training für die Klausuren. Ja, weil diese Aufgaben, die wir da ausgewählt haben, sehen Sie auch nicht in Ihre Quizzes, ja, sondern die sind extra dafür aufgehoben und die sind von Ihrem Schwierigkeitsgrad her kalibriert worden. Okay. Und weil das eben ein Forschungsprojekt ist, haben wir auch noch bestimmte Fragen an Sie. Das ist diese Erhebung prä, also vorher, und die Erhebung post. Und diese Erhebung prä wird Ihnen circa 30 Minuten, wird das für Sie brauchen, bringt Ihnen, egal, nur wenn Sie es fahrlässig ausgefüllt haben, also zum Beispiel Tannenbäume gekreuzt haben oder so, ja, dann würde ich Ihnen die Punkte wegnehmen. Aber sonst kriegen Sie dafür, dass Sie in diesem Forschungsprojekt mitwirken, kriegen Sie, und das ist auch das letzte Experiment, was ich mit Ihnen in diesem Semester mache, kriegen Sie einen Übungspunkt. Dann für jeden Musterklausur, die Sie schreiben quasi, kriegen Sie wieder jeweils einen Übungspunkt. Und ich würde Sie bitten, das zu machen. Dieser Kurs ist online, ja, steht Prä-Erhebung drauf. Er fragt wieder so gewisse demografische Daten, Interessen, Motivationen, Erwartungen. Erwartungen von Ihnen zu dieser Veranstaltung. Computernutzung, wozu nutzen Sie das bisher schon? Oder Freude am Denken? All dieses. Seien Sie versichert, dass wir das rein vertraulich behandeln. Kein Datum davon geht aus unserem Haus raus. Es bleibt alles bei Studium Digitale. Es wird nur zusammengefasst, die Daten, und dann ausgewertet. Bitte? Nein, das finden Sie in Moodle, im Moodle-Kurs. Okay, Sie haben es saueilig. Seht zu, bis dann, ciao.